ihr Lieben, wir reden heute über das Lied Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist. Es steht im Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 126 und der Text stammt von Martin Luther. Er hat dafür den Hymnus Veni Creatus Spiritus von Rabanus Maurus benutzt. Melodie ist vermerkt Kempten um 1000, ein sehr altes Lied, Erfurt 1524 und Martin Luther 1529. Es ist das Wochenlied für Pfingsten, für Pfingstsonntag.
An den Mikrofonen findet ihr heute uns beide, die Hosts des Wochenlieder-Podcasts. Mein Name ist Katrin Mette, ich bin Pfarrerin in Sachsen.
Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik, Kirchenmusikerin.
Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, besuch das Herz dir Menschen dein, mit Gnaden sie füll, denn du weißt, dass sie dein Geschöpfe sein.
Martina Liebling, wir machen den Podcast ja jetzt schon ein paar Jahre zusammen. Mich würde mal interessieren, ob du errätst, wie ich das Lied finde.
Ich denke, du bist nicht unbedingt ein Fan von diesem alten Song. Ich glaube, dass für dich als Theologin natürlich der Herr Luther irgendwie einen Platz in deinem Herzen hat, aber vielleicht täusche ich mich auch und du sagst, dieses Lied ist super toll, es hat eine ganz große Wirkung auf dich oder du hast vielleicht ein spirituelles Nachterlebnis in einem Kloster mit diesem über 1200 Jahre alten Gesang.
Du hast also keine Ahnung. Also Martina, du wirst es vielleicht dich wirklich wundern. Ich finde das ein ganz tolles Lied. Es ist nicht so, dass ich das jetzt schon wahnsinnig oft gesungen habe.
Hast du es schon im Gottesdienst angestellt?
Ja, kann ich mich nicht erinnern, beziehungsweise aber wo ich Pfarrerin war, hat auch die Kirchenmusikerin die Lieder rausgesucht. Und trotzdem, ich habe es ja jetzt gehört, mich damit beschäftigt. Ich bin wirklich begeistert.
Ich wusste nicht, dass du so ein Faible hast für so ganz alte. Liegt das an diesem Lied, dass es so alt ist?
Nee, du, ich mag ja auch die zum Beispiel in den Stundengebeten, gibt es auch immer so Hymnen, ne?
Ja.
Die haben ja teilweise einen modernen Text, sage ich mal. Manche sind ja auch von Klepper zum Beispiel, aber auch so alte Melodien. Hm. Vielleicht kenne ich das einfach daher und verbinde was Schönes damit, aber das ist ja genau diese Form von Lied und zu denen habe ich einen ganz großen, guten Zugang.
Na, dann lass uns reinschauen.
Unser Lied basiert ja, das hast du vorhin schon gesagt, auf einem lateinischen Hymnus. Das ist auch bei anderen Liedern des Gesangbuches so.
Nun kommt der Heidenheiland.
Großer Gott, wir loben dich. Mhm. Ne? Und auch bei dem. Und dieser Hymnus heißt Veni Creator Spiritus, verfasst hat ihn Rabanus Maurus. Wer war das? Es war ein Gelehrter, ein Mönch, ein Abt und Erzbischof. Und der Rabanus Maurus gehört einer Epoche an, die wir unter dem Begriff der karolingischen Renaissance kennen. Ein paar Lebensdaten. Rabanus wurde um 780 in Mainz geboren, in einer Adelsfamilie. Schon als Kind übergaben seine Eltern ihn in die Obhut des Benediktinerklosters in Fulda und dort erhielt er auch seine schulische Ausbildung. Er kam dann an den Hof Karls des Großen, also dem Herrscher des Frankenreiches. Und am Hof Karls des Großen wurde Rabanus von einem berühmten Gelehrten gefördert, und zwar von Alcuin. Ich weiß nicht, ob der dir schon mal begegnet
ist. Nee, noch nie.
Alcuin, was schon auch ein cooler Name ist, finde ich, war der wichtigste Berater Karls des Großen in Kirchen- und Staatsangelegenheiten und einer der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit. Also er hat zum Beispiel Bibliotheken mit den Schriften der griechischen und römischen Antike angelegt und diese Schriften so für die Nachwelt gerettet. Und er wurde der Mentor des Rabanus. Er gab ihm auch den Beinamen Maurus. Im Jahr 801 erhielt Rabanus die Diakonatsweihe und wurde Lehrer an der Klosterschule seines Heimatklosters Fulda, später dann sogar deren Leiter. 814 hat er die Priesterweihe erhalten. Und als Abt des Fulda-Klosters hat er ordentlich losgelegt. Er hat die Klosterbibliothek vergrößert, die Klosterschule ausgebaut, er hat Reliquien erworben, den verstreuten Grundbesitz des Klosters systematisch, urkundlich erfasst und gebaut hat er auch noch wie verrückt.
Das war so ein richtiger Macher.
Ein richtiger Macher. Ja. Er hat dann auch Kaiser Ludwig den Frommen, das war also ein Sohn Karls des Großen, und auch noch dessen Sohn Kaiser Lothar den Ersten unterstützt. 847 wurde er Erzbischof von Mainz, da war er schon über 60 Jahre alt. Mhm. Und er starb dann am 4. Februar 856. Deswegen ist der 4. Februar auch sein Gedenktag, auch in unserem evangelischen Heiligenkalender.
Und wann hat er denn diesen Hymnus geschrieben, also der die Vorlage für unser heutiges Wochenlied bildet?
Erstmal will ich kurz sagen, worum es in dem Hymnus geht, weil das wichtig ist, um zu verstehen, warum der oder wann der geschrieben wurde. Also es ist ja ein lateinischer Hymnus, in dem der Heilige Geist angerufen wird. Der Hymnus hat die Form eines Gebets. Der Geist wird adressiert und es gibt viele Bitten. Es gibt auch beschreibende Passagen, aber das ist ja nicht ungewöhnlich für Gebete. So, jetzt zum Entstehungskontext. Man geht also davon aus, dass dieser Hymnus im Umfeld eines Konzils geschrieben wurde, und zwar im Umfeld des Aachener Konzils von 809. Und bei diesem Aachener Konzil ging es um das sogenannte Filioque. Mhm. Das ist Latein. Auch Latein muss übersetzt werden. Also und aus dem Sohn heißt das übersetzt. Diese Formulierung taucht, du wirst dich erinnern, im Nizänischen Glaubensbekenntnis auf. Und in diesem heißt es im Geistartikel, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, jetzt kommt's, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Ne? Das ist dieses
und dem Sohn.
Filioque. Also und dem Sohn, auf Latein steht da Filioque. Und zwar im Jahr 809 stand diese Formulierung noch gar nicht im Bekenntnistext. Es gab aber Strömungen, Kräfte in der Kirche, die das gern hineinhaben wollten. Und das war das Thema der Synode, der Aachener Synode. Ich denke, es würde fast so weit führen, das jetzt intensiver auszuführen. Und es klingt ja möglicherweise, habe ich jetzt dein Geräuschen auch schon entnommen, das klingt so ein bisschen nebensächlich, ne? Ob der Geist nun aus dem Vater hervorgeht oder aus Vater und Sohn. Aber du wirst nicht glauben, da hängen trinitätstheologische und christologische Fragestellung dran. Mhm. Ja, deswegen war da auch Energie in der Debatte. Das ist also gar nicht so unbedeutend. Und du musst auch noch wissen, das Filioque ist ein wichtiger Grund für die Trennung der römisch-katholischen Kirche und der orthodoxen Kirchen. Mhm. Also über der Frage haben die sich zerstritten.
Haben die sich zerstritten und gespalten.
Ja, aber wie gesagt, wir vertiefen das nicht. Ich weise nur darauf hin, dass diese Frage auch im Liedtext berührt wird, und zwar in Strophe 6. Martina, du kannst ja mal Martin Luthers Übertragung dieser Strophe vorlesen. Also quasi, du liest jetzt die deutsche Fassung des Hymnus, also die Strophe 6 unseres Wochenliedes.
Lehr uns den Vater kennen wohl, dazu Jesus Christ, seinen Sohn, dass wir des Glaubens werden voll, dich beider Geist zu verstehen.
Beider Geist, ne? Da ist gesagt,
ja.
Der und Geist, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Also das ist Filioque. Mit dem lateinischen Text der Hymnusvorlage beschäftigen wir uns heute auch nicht. Wir schauen auf den deutschen Text des Wochenliedes. Der hat schon viel mit dem Hymnus zu tun und erlaubt sich doch auch eine gewisse Freiheit.
Dieser Hymnus wird übrigens bei Synoden und Weihen gesungen, auch beim Einzug der Kardinäle ins Konklave. Du weißt, die Versammlung, wenn die Kardinäle einen neuen Papst wählen.
Nun zum Text des Wochenliedes. Vielleicht reden wir zunächst mal darüber, wie der Text auf uns wirkt, also auf dich. Hast du einen Zugang zur Welt dieses Textes?
Also ich habe mir den Text durchgelesen. Ich singe immer einmal, bevor ich hier an den Podcast rangehe, und dann lese ich mir nochmal durch. Und wenn ich ihn so lese, dann habe ich eigentlich den Zugang zuerst über die Poesie dieser Sprache. Die ist ein bisschen herb, aber das ist wirklich poetisch. Mir gefällt das sehr, wenn etwas Anmut hat und ein bisschen weiter von meinem Alltagsslang weg ist. Da gibt es tolle Wendungen, also zum Beispiel diese in der Übertragung von Martin Luther. Besuch das Herz der Menschen dein. Das ist doch wunderschön, finde ich. Dem kann ich nachsehen, da kann ich mich auch ein bisschen meditativ dranhängen. Und ich finde, dass die Sprache, wie gesagt, direkt ist, aber auch sehr tief auf den Grund geht. Und auch das finde ich gut. Manches verstehe ich aber auch nicht. Zum Beispiel, du bist der Finger Gottes Hand. Wieso bin ich nur ein Finger von Gottes Hand? Hä? Vielleicht verstehe ich es auch falsch. Und auf der anderen Seite sind mir natürlich die vielen sehr männlich geprägten Bilder, vielleicht heute auch zu viel und auch ein bisschen fremd. Wie geht's dir?
Mich irritiert der Text schon auch. Zum Beispiel, das könnte aber auch mein Spezialspleen sein. Ich finde das total merkwürdig, dass sich Strophe 1 bis 5 reimen und Strophe 6 und 7
dann nicht mehr.
Wie beim Neinhorn, kennst du das? Das hört irgendwann auf, in Reimen zu sprechen. Ja, ja. Also das irritiert mich einfach so. Und es gibt, da geht es mir wie dir, auch Bilder, so, die ich so dunkel finde. Also zum Beispiel, wenn der Geist als geistliche Salbe bezeichnet wird. Oder in Strophe 4, du bist mit Gaben siebenfalt. Und jetzt kommt das, was du auch schon genannt hast, der Finger an Gottes rechter Hand. Ja. Keine, also mittlerweile weiß ich, was es bedeutet. Ich erkläre es später, aber beim ersten Lesen bin ich darüber gestolpert.
Aber dir macht das, trotzdem das so ein bisschen fremd ist, auch Lust, da weiterzudenken?
Absolut. Also das geht mir nicht bei allen alten Liedern so, ne? Aber bei dem schon.
Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, besuch das Herz dir Menschen dein, mit Gnaden sie füll, denn du weißt, dass sie Trüste.
wir tauchen noch tiefer ein. Ich habe ja zunächst gedacht, dass dieses Lied einfach eine Übersetzung des Hymnus Veni Creator Spiritus ist. Und dann habe ich aber in der Vorbereitung gelernt, dass es auch noch andere Quellen bzw. andere Einflüsse gibt, die beim Lutherliedtext eine Rolle spielen. Zum einen eine noch ältere pfingstliche Antiphon, die auch die Vorlage für ein anderes Lutherpfingstlied gebildet hat, nämlich für Komm, Heiliger Geist, Herre Gott. Das ist im aktuellen Gesangbuch die Nummer 125.
Gleich davor.
Also diese Antiphon und dann noch ein Einfluss, eine sogenannte Pfingstsequenz. Das ist ein bestimmter Teil der römisch-katholischen Liturgie. Und zwar ein Gesang, der in der katholischen Messe am Pfingstsonntag vor dem Evangelium gesungen wird. Ich würde dir gern mal ein paar Teile aus dieser Pfingstsequenz vorlesen, auch wenn es jetzt nicht so ist, dass man sozusagen den Einfluss dieser Pfingstsequenz auf Martin Luthers Lied unmittelbar greifen könnte. Aber ich finde den Text so toll von dieser Pfingstsequenz und ich könnte mir vorstellen, dass man den als Liturgen auch gut in einem evangelischen Gottesdienst verwenden könnte. Deswegen lese ich es dir mal vor. Komm, Heiliger Geist, und sende vom Himmel her deines Lichtes Strahl. Komm, Vater der Armen, komm, Geber der Gaben, komm, Licht der Herzen. In der Mühe bist du Ruhe, in Erregung Mäßigung, im Weinen Trost. Wasche, was schmutzig ist, bewässere, was trocken ist, heile, was verwundet ist, beuge, was starr ist, wärme, was kalt ist, lenke, was vom Weg weg ist, gib deinen Gläubigen, die auf dich vertrauen, die siebenfache heilige Gabe. Gut. Das waren die anderen Einflüsse. Der Hymnus, ne, Veni Creator Spiritus, ist aber schon die Hauptquelle. Also auch Luthers Lied hat ja sieben Strophen wie der Hymnus. Ne? Jede Strophe aus dem Lutherlied, also aus unserem Wochenlied, hat wie beim Hymnus des Rabanus Maurus vier Zeilen. Auch die Silbenzahl jeder Zeile im Wochenlied orientiert sich am Hymnus. Beim Hymnus gibt es in jeder der vier Zeilen acht Silben. Luthers Lied hat die acht Silben in den Zeilen 1 bis 3. Und in der vierten Zeile, das ist sozusagen, da weicht
nur
er ab,
sieben,
hat er
ne?
nur sieben. Und ich finde, ich habe das ja bisher nicht durchgezählt gehabt, ne? Das weiß ich erst jetzt, aber auf so einer unbewussten oder so einer vorbewussten Ebene merkt man das, dass mit der letzten Zeile irgendwas anders ist. Als wäre da so ein kleines Stück abgerissen. Martina, lies doch gleich mal Strophe 1 vor.
Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist. Besuch das Herz der Menschen dein, mit Gnaden sie füll, denn du weißt, dass sie dein Geschöpfe seien.
Wir gucken mal auf die Struktur des Liedes. Es ist ja, habe ich schon gesagt, ein Gebetslied. Es gibt viele Aufforderungen bzw. Bitten an den Geist. In der ersten Strophe, die du gerade vorgelesen hast, sind es bereits drei Stück. Komm, Besuch, füll. Und so geht es auch weiter. Zünd an. Erhalt, schaff Frieden, lehr uns. Zwischen den Bitten sind aber auch Aussagen über den Geist zu finden. Prädikationen könnte man sagen. Das ist nicht ungewöhnlich für Gebete, also die traditionellen Tagesgebete im Gottesdienst. Das ist das Gebet nach Kyrie und Gloria, ne, das den Eingangsteil des agendarischen Gottesdienstes beschließt. Also diese Tagesgebete enthalten in der Regel auch immer so einen beschreibenden Teil. Gott, du bist doch der und der. Du hast das und das schon gemacht. So als würden sich die Betenden nochmal vergewissern, wen sie da ansprechen und bitten. Jemanden, von dem man mit guten Gründen viel erwarten kann. Ne? Und so ist das auch in unserem Lied. Ich finde, Strophe 2 ist dafür typisch.
Denn du bist der Tröster genannt, des Allerhöchsten Gabe teuer, ein geistlich Salb an uns gewandt, ein lebend Brunn, Lieb und Feuer.
Das Lied endet mit einer Lobpreisstrophe, das ist die siebte Strophe. Mhm. Wir haben eine Art Schlussdoxologie vor uns und die ist trinitarisch aufgebaut, so wie das Gloria Patri nach dem Psalmgebet.
Ja, wie bei vielen Liedern.
Ja, stimmt, ist ganz typisch, ne? Und Martina liest doch auch gleich nochmal die siebte und letzte Strophe unseres Liedes vor.
Gott Vater sei Lob und dem Sohn, der von den Toten auferstand, dem Tröster sei daselb getan in Ewigkeit alle Stund.
Also da haben wir dieses Phänomen, dass es sich nicht mehr reimt. Schön finde ich hier auch noch, dass der die zweite Person der Trinität, dass Jesus hier angeredet wird als der, der von den Toten auferstand. Ne? Pfingsten gehört ja noch in die Osterzeit. Mhm. Also, und da ist hier so der Konnex drin. Gucken wir noch ein bisschen auf die Bildwelt, die Theologie des Liedtextes. Es überfordert mich und wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer, wenn ich das jetzt im Einzelnen aufdröse.
Da ist so viel drin, ne? Ja. Strophe für Strophe. Mhm.
Deswegen mal nur so ein paar exemplarische Beobachtungen und theologische Highlights. Also ich finde, dass der Reichtum und die Vielfalt der biblischen Rede von Gottes Geist, und zwar sowohl im Ersten als auch im Zweiten Testament, in diesem Text in beeindruckender Breite aufgegriffen ist. Beispiel: Das sogenannte Pfingstwunder aus der Apostelgeschichte ist in dem Lied präsent. Also diese Geschichte ist auch die Epistellesung des Pfingstsonntags. Martina, du kennst die?
Natürlich. Die Jünger sitzen verängstigt in einem Haus in Jerusalem zusammen und dann erfüllt ein Brausen die ganze Hütte und es erscheinen zerteilte Feuerzungen. Und die werden natürlich erfüllt, die Jünger, vom Heiligen Geist und können auf einmal anderen Sprachen predigen, die sie eigentlich nicht beherrschen und reden mit Zungen.
Und auf diese Geschichte spielt das Lied an mehreren Stellen an. Vom Feuer ist in Strophe 2 die Rede. In Strophe 4 heißt es, des Vaters Wort gibst du gar bald mit Zungen in alle Land. Ne? Mhm. Zungen könnte man auch sagen mit Sprachen. Mhm. Was haben wir noch? Im Johannesevangelium beschreibt Jesus den Geist als Tröster. Und diese Stelle aus dem Johannesevangelium ist auch das Evangelium des Pfingstfestes und kommt ebenfalls im Lied vor.
In Strophe 2, wenn ich das richtig blicke, und dort heißt es, denn du, also gemeint ist hier der Geist, bist der Tröster genannt.
Einen dritten Aspekt der biblischen Rede von Gottes Geist möchte ich erwähnen, der ebenfalls im Lied aufgegriffen wird, und ich meine den Konnex, die Verbindung zwischen der Idee einer Schöpfung und dem Geist. Dass Gott Schöpfer ist, der Schöpfer der Welt, das ist ja theologiegeschichtlich betrachtet eine eher jüngere Idee. Also in den älteren Textschichten des Alten Testaments findet man das noch gar nicht, sondern erst in den Texten, die man in die Zeit des babylonischen Exils oder in die Zeit danach sortiert, also so ab dem 6. vorchristlichen Jahrhundert. Ja, und jetzt, dass der Gottesgeist etwas mit der schöpferischen Gotteskraft zu tun hat, dieser Gedanke taucht dann eben auch auf. Der wird zum Beispiel in vielen Psalmen angesprochen. Man könnte da mal in den 104. Psalm hineinschauen. Diese Vorstellung ist aber auch gleich am Anfang der Bibel da, im ersten Schöpfungsbericht. Du erinnerst dich, die Bibel beginnt in der Lutherversion mit den Worten: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Hm. Ist ja gleich da, der Geist. Ne? Du kannst auch an den zweiten Schöpfungsbericht denken. Der geht ja im zweiten Kapitel des ersten Mosebuches los. Da formt Gott den Menschen aus Erde und bläst ihm dann seinen Atem in die Nase.
Ja, das sind alles auch sehr poetische, schöne.
Ja, und
das
ist auch immer derselbe Begriff, ne? Ruach, also ja, das ist der Geist, ja, und der,
ja,
Atem.
Ja.
Ja, und auch im Neuen Testament findet man auch diesen Gedanken, ne, dass der Geist mit der Schöpfung zu tun hat. Im Johannesevangelium, im dritten Kapitel des Römerbriefs, übrigens auch einer der Predigtexte am Pfingsten. Du siehst, unser Lied hat viel mit dem Proprium des Pfingstsonntags. Da gibt es viele Bezüge.
Naja, und es geht ja im Titel oder in der ersten Zeile auch gleich so los. Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist.
Genau.
Alles zusammen.
Zum Schluss der Textbetrachtung noch drei Merkwürdigkeiten, also über die ich zumindest beim uninformierten Lesen des Textes gestolpert bin und du hier auch. In Strophe 2 wird der Geist als geistliche Salbe angeredet.
Das finde ich komisch.
Ja. Ich habe nachgeschlagen, das bezieht sich unter anderem auf einen Vers aus dem Jesaja-Buch.
Ach so, da gibt es eine Quelle.
Da steht im Kapitel 61, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Also ich finde das eine etwas freie Interpretation zu sagen, deswegen ist der Geist eine geistliche Salbe. Aber es erklärt sich zumindest von dieser Jesaja-Stelle her.
Ist ein bisschen dick aufgetragen. Ja.
Gaben siebenfalt aus Strophe 4. Das nimmt auch Bezug auf Jesaja, Kapitel 11. Da geht es um den Geist des Herrn und dem werden dann so Attribute zugeordnet. Im hebräischen Urtext sind es 6 Attribute, In der griechischen und lateinischen Übersetzung dieses hebräischen Textes sind es 7. Und das hat dann als die 7 Gaben des Geistes Eingang in die christliche Lehrtradition gefunden und wurde auch im Hymnus des Rabanus Maurus aufgegriffen. Selbst in Luthers kleinem Katechismus findet sich noch so ein Nachhall dieser Tradition von den 7 Gaben des Geistes. Luther schreibt nämlich, und jetzt musst du mitzählen, Martina, dass der Geist beruft,
1,
erleuchtet,
2,
heilig,
3,
erhält,
4,
vergibt,
5,
auferwecken wird,
6
und ewiges Leben gibt.
Natürlich 7 zum Schluss.
Zum Schluss, ebenfalls aus Strophe 4, hast du auch angemerkt.
Jetzt kommt der Finger.
Finger an Gottes rechter Hand. Ich habe ChatGPT gefragt. Und ich habe eine plausible Antwort bekommen. Das ist ja nicht immer so, ne? Aber das, ich habe es auch nachgeprüft. Das, denke ich, stimmt. Das ergibt sich aus der Zusammenschau von 2 Bibelstellen. Beide aus dem Neuen Testament. Beide Male geht es im Grunde um dieselbe Geschichte, eine Dämonenaustreibung durch Jesus, hat er ja öfter gemacht. In der lukanischen Version der Geschichte, also in der Version der Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, sagt Jesus, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und im Matthäus-Evangelium wird die gleiche Geschichte erzählt. Und das sagt Jesus aber, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe. Also einmal sagt er, ich mache es durch den Finger Gottes und in der anderen Stelle durch den Geist Gottes. Und dann hat man geschlussfolgert, okay, dann ist der Geist, also der Finger, an Gottes Hand. Natürlich an der rechten Hand, weil die rechte Hand ist die gute im alten Orient und in der Antike.
Vor meinem geistigen Auge erscheint da immer das Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle, mit dem, ne, wo da Adam erschaffen wird, der Mensch erschaffen wird und dieser Finger Gottes da den Finger des Menschen berührt von Michelangelo.
Das ja. Ob das jetzt da was mit dem Geist zu tun hat, weiß ich nicht, aber die Vorstellung,
der Finger
ist da auf alle Fälle gut dargestellt. Ja, also das muss man jetzt nicht gut finden, ne?
Katrin, mich würde mal noch interessieren, jetzt unabhängig von ChatGPT, aber wie guckst du denn, wie findest du denn sowas? Welche Quelle hat so ein Wortbaustein Gaben Siebenfalt? Wie recherchierst du da? Wie machst du das als Theologin?
Also mit Google.
Okay.
Die Gaben des Geistes. Wenn du das eintippst, kommst du zu einem Artikel. Das geht. Oder ich würde mich über den Geistbegriff vorhangeln. Oder ich würde vielleicht, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, ich gucke auch oft bei diesem Online-Lexikon bibelwissenschaft.de rein. Da gibt es so Themenartikel und da findet man oft Spuren, wie man dann da weiter nachdenken kann.
Also ich würde, ob dieses Gaben und siebenfaltige Gaben irgendwo vorkommt in einem Lied, würde ich wahrscheinlich mit der Konkordanz des Gesangbuchs machen. Okay. Das gibt es ja auch ein Stichwortverzeichnis. Aber ja, so viel mehr würde mir jetzt nicht gleich auf den ersten Blick einfallen, weil ja auch oft sind diese Beiträge, die dann kommen, die theologischen Beiträge auch so fachintensiv, dass ich sie dann auch nicht verstehe, weil mir bestimmte Bezüge fehlen. Ja, lass uns mal auf die Melodie schauen. Die Melodie ist ein harter Brocken, würde ich sagen. Also wenn kommt immer drauf an, was man da betrachtet, aber wenn ich davon ausgehe, wie weit ist sie weg von dem, was tagtäglich im Radio läuft, was wir für Musik konsumieren, dann ist sie sehr, sehr weit weg. Und das kann ja eine Krux sein, es kann aber auch eine Chance sein, denn was Fremdartiges fällt ja auf und hat einen besonderen Reiz. Also deshalb war ja auch meine Frage am Anfang zu deinen Assoziationen, stell dir vor, dieses Lied in einer Nachtandacht, vielleicht in einer stimmungsvollen Ambiente, einer tollen alten Kirche, einstimmig gesungen, ohne Begleitung, erst Frauenstimmen, dann Männerstimmen, dann wiederholt. Ich werde immer vertrauter, weil ich irgend so eine Woche habe, wo immer dieses Lied abends kommt oder irgend sowas. Also das kann doch super, super sein. Ja, da suche ich ja genau das, die fremde Erfahrung dann. Übrigens in unserer früheren Kirche, also ich denke, bei mir höre ich dieses Lied, wenn ich die Noten sehe, wenn ich es im Gesangbuch höre, ich sofort eine einstimmige Fassung. Ich höre da nicht einen großen Orgelsound oder ein Band-Equipment, ist klar. Ne? Und dass die einstimmige Musizierform eigentlich der Regelfall der Kirchenmusik war, also die Monodie, sagt man, das ist, glaube ich, vielen Hörern gar nicht klar. Der gregorianische Choral, der traditionelle Gesang der römisch-katholischen Kirche, ne, gregorianisch, Papst Gregor, ist ein klassisches Beispiel für einen einstimmigen Gesang. die Mehrstimmigkeit, die hat erst viel später mit zuerst zaghaften Oktav-, Quintparallelen, die übrigens auch absolut fremd für unsere Ohren wirken, Eingang gefunden. Und dann wurden später auch noch andere Intervalle, also Begleitabstände zu dem Melodieton zugelassen. Also ich fände es zum Beispiel super, diesen Choral zu spielen, wenn ich jetzt, die Orgel ist ja unser Instrument, unser Hauptinstrument zur Begleitung der Gemeinde im Gesang, und es nicht auszusetzen im vierstimmigen Satz, sondern einstimmig zu lassen. Oder in Oktavparallel, also tiefe und hohe Lage. Ne? So wenn wir Männer und Frauen zusammen singen, klingt es doch anders, als wenn nur Männer für sich singen oder Frauen für sich singen, weil die eine Oktavlage voneinander entfernt sind. Das wird ganz archaisch und konzentriert, und trotzdem führst du die Gemeinde beim Begleiten. Nichts lenkt ab und ich werde als Singender fest an die Hand genommen. Oder ich mache eine kleine Einführung, wo ich auf diese Fremdartigkeit vorbereite. Das hängt natürlich immer ganz von dem ab, der da vorne steht und spricht, ob das inspirierend ist oder ob es auch vielleicht zu viel des Guten ist und belehrend. Ich muss dazu sagen, dass ich wirklich dieses Lied selten gesungen habe und im Gottesdienst noch seltener, weil zum Beispiel auch bei uns der Pfingstsonntag mit dem Konfirmationsgottesdienst besetzt ist. Und da gibt es die Vorstellung, dass sowas Fremdartiges eher die Menschen abschreckt oder eben abschreckt, weil sie nicht mitmachen können, weil sie das nicht so schnell mit beteiligt werden können.
Und guck mal, die Pfingstzeit ist eben auch extrem kurz, ja, also im Vergleich zur Osterzeit. Stimmt. Es kommt ja sofort Exaudi, dann kommt Himmelfahrt, Trinitatis, und da singst du keine Geistlieder mehr. Also ich finde, man hat auch gar nicht so viel Gelegenheit, Pfingstlieder jetzt auch mal so auszuprobieren. Mhm.
Ich könnte mir schon vorstellen, im Gottesdienst, dass man dann diesen Gesang vielleicht auch wirklich vorträgt, eine Schola oder ein Echo macht. Man darf etwas wiederholen, die letzte Zeile oder irgend sowas von dem Lied. Ja, wie stellst du dir das vor so?
Also ich finde, das, was du jetzt gesagt hast, überzeugt mich total. Es der Gemeinde eben so präsentieren, dass sie von der Fremdartigkeit nicht abgestoßen wird, sondern eher mit hineingenommen wird. Ich finde es auch völlig okay, mal ein neues Lied mit einer Gemeinde einzuüben. Mhm. Also wenn ich Andachten am Klosterhof St. Afran Meißen halte, habe ich oft ein neues Lied dabei.
Naja, und ihr habt ja genau auch Räume, wo so ein Lied klingt. Mhm. Also wenn ich an die Barbara-Kapelle denke, so ein alter Kreuzgang von, sag mal, eine Jahreszahl.
Ja, alt.
Alte. Und da, die Akustik, das halt, da klingt alles schön, wenn du da einen Ton singst und dann einstimmig diesen, super.
Ja, also wir wollen eigentlich so ein bisschen mit der Folge auch Mut machen, sich dem Lied, das Lied mal herzunehmen und zu sagen, Mensch, das erarbeiten wir uns jetzt mal mit der Gemeinde oder das bringe ich jetzt mal.
Die Melodie ist um 1000 ausgewiesen. Kempten steht dort als Ort einer Quelle. Und man kann sie sich übrigens ganz, ganz gut auf Wikipedia anhören, diese Melodie zu dem gregorianischen Choral Veni Creator Spiritus. Und Luther hat sich ja eigentlich draufgesetzt auf die Melodie. Er leitet sie also von dem Gesang des lateinischen Hymnus ab. Sie klingt sehr fremdartig, weil die Tonart oder das Tongeschlecht fremdartig ist. Es ist nämlich mixolydisch. Hast du das schon mal gehört?
Nein, das klingt sehr außerirdisch.
Also dann mal eine kurze Einführung nochmal zu den Kirchentonarten oder Modi. Es ist einfach so, dass wir oft im Radio hören Dur oder Moll im Moment als Tongeschlechter. Und es gab oder es gibt ja noch viel mehr Möglichkeiten, eine Tonleiter mit ihren Beziehungen von den Zwischentönen darzustellen. Und da kommen andere Klänge raus. Und wenn ich beim Ton F anfange und zu spielen, weil F ist unser Anfangston, unser Grundton, der Endton dieses Liedes, dann könnte ich mir ja vorstellen, F-Dur klingt so. Ich spiele es mal vor. Acht Töne nach oben und wieder runter. Jetzt habe ich hier aber bei unserem Lied nicht F-Dur stehen, da wäre nämlich nur ein B vorgezeichnet, sondern ich habe zwei B vorgezeichnet. Das, irgendwas ist da anders. Und wenn ich jetzt diese Tonleiter nochmal spiele, von F begonnen, dann muss ich nicht nur mein B einbauen, was sonst im F-Dur dazu gehört, sondern noch einen zusätzlichen Ton, ein S. Und jetzt klingt plötzlich die Tonkette, die Tonleiter, die Abfolge von acht Tönen ganz anders. Nochmal zum Vergleich Dur. Und jetzt nochmal die Tonkette F mixolydisch. Was klingt anders? Nur ein ganz kleiner Baustein. Das ist wie in einer Suppe, die du kochst und wo du bei einem zweiten Topf eine andere Würzung reintust. Nämlich ein kleines Gewürz. Und zwar dieser eine veränderte Ton ist statt E spielen wir bei mixolydisch S. Und das heißt, dass an der Stelle dort das Verhältnis von einem ganz kleinen Tonschritt und einer etwas größeren Stufe verändert wird. Halb- und Ganztonschritt spricht man in der Musik. Und mit diesem Tonmaterial spielt jetzt unser Lied. Und wie würdest du denn so, sagen wir mal, Richtung Affekt oder wie klingt das für dich, diese Tonkette von dem Mixolydisch? Ich spiele sie dir nochmal vor.
Ich finde die ernst, feierlich, ergreifend. Für mich klingt die auch irgendwie spirituell.
Ja, ernst, ne? Ja. Also die ist jetzt nicht, die hüpft, also die ist nicht jetzt locker, leuchtend, rosarot, sondern irgendwie, aber feierlich auch. Ja, genauso würde ich das auch beschreiben. Nämlich in der alten Kirche gab es zu diesen Modi, es gibt noch mehr, es gibt noch dorisch, phrygisch, lydisch und mixolydisch, vier Modi. Und dann gibt es immer noch Hypo, also noch die Pagaltonarten, musst du alles nicht wissen. Es gibt acht Kirchentöne, acht Modi. Und die, jeder dieser Modi, dieser Tonskalen und Abfolgen, die dahinter stehen, der wurde jeder dieser einzelnen eine eigene Wirkung für den Affektgestus zugeordnet. Und der mixolydische Modus, der war oft mit majestätischer Feierlichkeit, Erhabenheit, Offenbarung beschrieben. Oder ist beschrieben, eignet sich natürlich deshalb besonders gut für Pfingstlieder, für Lehrgesänge, festliche Hymnen, auch für unser Veni Creator Spiritus. Dass die Melodie sehr alt ist, erkennt man auch an dem ganz kleinen Tonumfang. Eigentlich sind es ja nur fünf Haupttöne, also F, G, A, B, C. Und dann gibt es noch einen nach oben und einen nach unten, zwei Ausreißertöne. Das sind aber nur so kurze Wechseltöne. Und dann haben wir außerdem nur ruhige Viertel und an den Zeilenenden die Halben und die Pausen. Und da entstehen so ganz regelmäßige Bögen, Spannungsbögen auch. Und das erzeugt so eine Ruhe, so eine Gesetztheit, würde ich mal sagen, wie bei vielen alten Chorälen, muss man auch dazu sagen. Die Zeilenenden sind also sehr regelmäßig durch diese Halben und die Pausen, was ein bisschen ungewöhnlich ist, wo die Melodie hingeht. In der Regel steigt sie ja meistens auf und dann nochmal ein bisschen ab. Und bei Zeile 3, die Stelle mit Gnaden sie füll, denn du weißt, da geht die Melodie nach oben, sie bleibt oben. Und das hat so eine Spannung, da passiert irgendwas. Die Melodie hat auch ein paar Sprünge, die nicht ganz so leicht sind. Also zum Beispiel bei der letzten Zeile, dass sie dein Geschöpfe sein. Sind aber eigentlich auch nicht super schwer. Vor allen Dingen sind sie deshalb nicht leicht, weil uns die Gesamtharmonik irgendwie in denen, die das Lied tickt, so ein bisschen fremd erscheint. Ist das leicht oder schwer zu singen? Für Geübte ist sicher das nicht schwer zu singen. Aber damit meine ich, mit Geübten meine ich jetzt nicht unbedingt besonders gute Sängerinnen, sondern Menschen, die das Lied einfach schon oft gehört haben und oft eingetaucht sind. Und ich glaube, das ist das Rezept hier. Wer das Lied öffnen will, muss es nicht bloß einmal singen, sondern mehrmalig. Und vielleicht darf es auch nicht zu schnell singen. Was bleibt? Wir wissen, dass dieses Lied oft rezipiert wurde. Es hatte auch in der vorliegenden Fassung von 1529-31 von Luther eine große Folgewirkung. Es wurde nämlich immer wieder neu übersetzt ins Deutsch. Ich sag mal ein paar Namen, die sich da versucht haben, die böhmischen Brüder, Zwick, Lobwasser, Apelles von Löwenstern, Terstegen, die kennen wir doch schon, ne? Aus unseren Podcast-Folgen, aber auch Klopstock, Herder, Goethe, im 20. Jahrhundert Detlef Block, Franz Werfel.
Und das ist eine lustige Kombination, Herder, Goethe, Detlef Block.
Im 20. Jahrhundert ja, habe ich ja noch dazwischen gesagt. Parallel entstanden auch Übersetzungen quer durch alle Zeiten im katholischen Raum, zum Beispiel von Leisentritt, von Spee, Friedrich Dürr, Markus Jenny. Und es ist übrigens auch sehr bekannt im europäischen Umfeld, denn es wurde in viele Sprachen übersetzt und in, jetzt kommt's, Choral, Orgelwerken und so weiter von namhaften Komponisten verarbeitet.
Na, Bach-Kantate, oder?
Ja, und auch Bach-Orgelbearbeitung, alles da. Pepping, Scheidt, Mahler hat den Text sogar in dem ersten Satz seiner 8. Sinfonie unterlegt. Also, ja.
Interessant.
So einen ähnlichen Fall hatten wir auch. Ein Lied, was selten so gesungen wird, aber ganz oft bis heute rezipiert wurde. Und das war das Lied in unserem Podcast Mitten wir im Leben sind. Vielleicht erinnerst du dich, liebe Katrin.
Dunkel, denn wie gesagt, das wird sehr selten. Den Sonntag gibt es selten und es wird auch selten gesungen. Ja.
Aber den Pfingstsonntag gibt es ja jedes Jahr, liebe Katrin. Auf, lass uns singen.
Na, ich werde jedenfalls Ausschau halten, ob das Lied irgendwie jemand
einen Platz findet.
Eingeplant hat, genau.